Heute am Tisch mit Klaus Blaser, Gastgeberin ist Regina Oehler. Dr. Klaus Blaser, Sie sind Arzt, Psychotherapeut und Autor und in unserem Programm haben wir Sie als Grenzzieher angekündigt. Denn Grenzen sind ein großes Thema von Ihnen. Die eigenen Grenzen kennenlernen, sich abgrenzen können, fremde Grenzen respektieren. Im Herder Verlag haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »So bin ich und du bist anders. Achtsam Grenzen setzen in der Partnerschaft«. In diesem Buch finden sich einige, wie ich finde, erstaunliche Sätze und ich lese mal einen vor. Das Mittragen für den Partner, zum Beispiel trösten, schonen, beruhigen, ist genauso wenig angemessen wie das Mittragen für die Eltern. Was meinen Sie damit? Soll jeder allein mit seinen Schwierigkeiten fertig werden?
Gut, mit dieser Frage sind wir schon mittendrin und da müsste ich eigentlich ganz weit ausholen. Ich weiß nicht, ob ich das schon machen soll. Es ist so, dass ich davon ausgehe, dass wir eine Innenwelt haben, eine psychische Innenwelt, eine Gefühlswelt, eine Erfahrungswelt. Und wenn es eine Innenwelt gibt und eine Außenwelt, dann bedeutet das, dass es eine Grenze dazwischen gibt. Und das ist so mein Spezialbereich, die Erforschung der Grenze. Und beim Mittragen ist es so, dass von Gegenüber, von den Eltern, vom Partner, belastende Gefühle oder Erfahrungen oder auch Ansichten in meinem Raum kommen, die dort eigentlich nicht hingehören, also die eigentlich beim Urheber, also bei der ursprünglichen Person gehören. Und dass das eigentlich niemandem gut tut.
Vielleicht machen wir mal ein Beispiel. Also wenn jetzt zum Beispiel der Partner sehr krank geworden ist, hat man ja oft das Gefühl, man trägt eine ganze Menge mit für ihn. Was ist da das Falsche dran am Mittragen?
Ja, ich kann das vielleicht illustrieren mit dem Bild, dass wir alle um einen Koffer tragen oder mehrere Koffer. Und in diesem Koffer sind dann unsere Gefühle, unsere Erfahrungen, unsere Bilder. Und das bedeutet, dass eine Person links und rechts einen Koffer tragt. Und wenn der andere jetzt mittragt, dann würde er das übernehmen. Und mittragen würde das
also
bedeuten...
Also den fremden Koffer praktisch.
Genau. Und mittragen würde dann bedeuten, ich belaste mich mit dem Koffer des anderen, der mir eigentlich gar nicht gehört. Und das tut sowohl mir wie den anderen eigentlich nicht gut. Es kann sein, dass der andere sogar einen Teil seiner Würde verlieren würde. Hilfe würde dann bedeuten, dass ich nicht den Koffer für den anderen mittrage, sondern dass ich ihm zum Beispiel dabei helfe, Räder unter den Koffer zu montieren, damit das, was er in seinem Leben mittragen muss, leichter wird.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel aus Ihrer Praxis dafür?
Ja,
das Falsche und Richtige mittragen?
Ja, im Buch erwähne ich ein Beispiel von einem Mann, der bei einem Unfall eine Unterschenkelfraktur erlitten hat und ins Spital muss und operiert werden muss. Und seine Frau besucht ihn dann täglich, bringt die Post mit, bringt die Zeitung mit und so hilft sie ihm. Also sie unterstützt ihn eigentlich, sie macht das Leiden prä- und postoperativ leichter. Dann kommt es zu einer Komplikation und muss er ein zweites Mal operiert werden. Und nach dieser zweiten Operation macht sie das Gleiche weiter. Aber er ruft sie dann mittags an und will dann noch dies und jenes, dass sie das auch noch bringt und nochmal vorbeikommt. Und dann merkt sie, und das merken wir körperlich, jetzt wird es mir zu viel. Das ist schon ein Mittragen. Und das wäre so ein praktisches Beispiel, wo wir dann körperlich feststellen können, dass es kein Helfen mehr ist, weil Helfen macht Spaß, das machen wir gerne. Und Mittragen, da spüren wir einen körperlichen Widerstand.
Sie sagen auch, Klaus Blaser, in Ihrem Buch, dass uns irgendwie das Sensorium für das richtige Maß verloren gegangen ist.
Ja, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Wenn wir dieses Bild haben von diesem Innenraum, von diesem intrapersonalen Raum, dann gibt es eigentlich drei Räume. Es gibt den eigenen intrapersonalen Raum, es gibt,
also intrapersonal, das ist mein
das ist
Raum.
Meine Innenwelt.
Zu meiner Person.
Dann gibt es die Umwelt quasi. Und die Umwelt, da gibt es einen zwischenmenschlichen Raum. Und es gibt die Räume der Mitmenschen.
Und also jeder hat ja diesen eigenen intrapersonalen Raum um sich herum.
Genau, genau. Und wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit in unserem Raum sind, ist das ein Unterschied, als wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit außerhalb unserem Raum sind. Und wenn wir in unserem Raum sind, dann ist das eine Form von Achtsamkeit und von diesem Zustand aus spüren wir, was angemessen ist und was nicht. Wenn wir mit der Aufmerksamkeit rausgehen würden, dann sind wir eher rational und können das vielleicht begründen, aber das bedeutet noch nicht, dass es dann angemessen ist.
Das heißt, Sie meinen, wir spüren uns oft nicht intensiv genug, oder?
Genau, also wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Gefühlswelt verbunden sind, das heißt, wir sind in dieser Innenwelt, dann spüren wir uns selber leiblich. Unser Körper, der hat eine ganz wichtige wahrnehmende Funktion, der signalisiert eigentlich so, wie die Konstellation ist zwischen Innenwelt und Außenwelt. Und das nehmen wir körperlich oder leiblich wahr. Und wenn wir damit in Verbindung sind, dann fühlen wir oder spüren wir, was angemessen ist.
Sie sagen ja auch, dass gerade Kinder sehr oft ohne böse Absicht zum Mittragen aufgefordert werden.
Ja, genau. Also wenn man sich das Bild vorstellt, dass ein Elternteil, eine Mutter oder ein Vater, mit zwei großen Koffer dasteht oder sagen wir in den Raum, ins Zimmer reinkommt und man sieht, wie die Frau leidend ins Zimmer kommt, man sieht, es ist zu schwer, man sieht das an der Körperhaltung, an der Bewegung, an der Mimik und man stellt sich jetzt die Tochter oder der Sohn dieser Frau oder diesen Mannes vor, dann haben wir Menschen, auch Kinder, sofort den Reflex, die Mutter helfen zu wollen. Und wir verwechseln das meistens mit Liebe. Wir denken dann, dass wir liebevoll sind.
Und dabei schaden die, also ist es für die Kinder dann ganz schwierig, für ihre spätere Entwicklung, sagen Sie, wenn sie dann zu früh das Falsche eigentlich tragen mussten.
Genau, genau. Dann sind sie eigentlich belastet mit etwas. Also dann kann man sich das Bild vorstellen, dass das kleine Mädchen mit ihrem eigenen kleinen Koffer, wo es noch nicht viel Erfahrungen drin hat, noch nicht viele Ansichten, noch wenig Verantwortung, in der einen Hand das kleine Köfferchen hat und in der anderen Hand diesen schweren Koffer der Mutter oder des Vaters.
Sie haben in Ihrem Buch das Bild, dass wir an unserer Innenwelt, dass es sowas wie ein Garten ist, dass wir uns das Bild machen können, wir haben sowas wie einen Garten in uns.
Ja.
Und in diesem Garten gibt es dann eben Sachen, die zu uns gehören, aber es gibt auch Sachen, die andere da deponiert haben, die eigentlich da gar nicht reingehören in diesen Garten.
Ja. Ja, das Bild vom Garten, das ist ein sehr passendes Bild, weil es zeigt, dass die Innenwelt etwas ganz Lebendiges ist und etwas Dynamisches, also etwas, was wächst, etwas, was verwandelbar ist. Und wenn man sich vorstellt, dass in unserer Innenwelt Bilder sind und Erfahrungen und Gefühle und Aufgaben und Verantwortung, man stellt sich vor, das sind Blumen und Sträucher, dann gibt das ein intrapersonales System, also der Garten ist so ein biologisches System. Und mit diesem Bild kann man dann gut zeigen auch, dass erstens, dass es etwas Dynamisches, Lebendiges ist, aber andererseits auch, dass wir dasselbe gestalten können. Also dass wir fähig sind, unsere eigene Innenwelt zu gestalten.
Und wie ist das jetzt? Sie sagen, da gibt's viele Gefühle natürlich, die zu uns gehören, aber es gibt auch eine Menge Gefühle, die eigentlich fremd sind. Wie können Sie das so unterscheiden, Klaus Blaser?
Also die eigenen Gefühle, das sind, sagen wir, die Gefühle, die in der aktuellen Situation entstehen. Und es kann aber auch sein, dass jemand anders versucht, in meine Innenwelt zu kommen und dort ein Gefühl zu platzieren. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir eine Frustration loswerden möchten. Dann versuchen wir, die eigene Frustration beim Partner zum Beispiel zu hinterlassen und glauben dann, dass es uns besser geht. Und auf eine tiefere Ebene geht es dann eigentlich beide schlechter, weil der Partner oder die Partnerin, die spürt dann, jetzt kommt ein Gefühl in meinen Raum, die dort eigentlich gar nicht hingehört. Und diese Wahrnehmung, dieses Unwohlsein können wir auch wieder körperlich wahrnehmen.
Und was macht man dann mit so einer Frustration, die man dann plötzlich bei sich selber hat? Wie wird man die wieder los?
Genau, die müsste man dann, optimal wäre, in der Situation zurückgeben, indem man sagt, zum Beispiel, ich spüre jetzt eine Frustration und ich glaube, das hat nichts mit mir zu tun, die hast du von deinem Arbeitsplatz zum Beispiel mit nach Hause genommen.
Also das heißt dann schon achtsam in sich reinspüren, in Ihren Worten
genau.
und gleich merken, aha, da kommt was Fremdes.
Genau, ja. Ja.
Zum Mittragen, zum falschen Mittragen, da schreiben Sie in Ihrem Buch den Satz, wenn wir für andere mittragen, werden wir zu groß. Was meinen Sie damit,
ja.
Klaus Blaser?
Ja, wenn wir das vorherige Bild nochmal anschauen, wenn da die Mutter oder der Vater steht mit seinen beiden Koffern, und das kleine Kind, sagen wir, der sechsjährige Junge oder das sechsjährige Mädchen, übernimmt diesen Koffer, dann bekommt das Kind eine emotionale Größe, das wächst, das wird eigentlich zu groß. Und die Mutter oder der Vater, der wird kleiner emotional. Und was passieren kann, ist, dass dann Vater und Kind gleich groß wird, oder es kann sogar sein, dass das Kind emotional größer wird als die Alten, und das würde man dann in der Psychologie Parentifizierung nennen. Also dann wird das Kind, der Junge wird zum Vater des Vaters, oder zum Beispiel die Tochter wird die Mutter der Mutter.
Ich glaube, es gibt viele Kinder, die das Gefühl haben, dass sie so die Eltern ihrer Eltern sind.
Ja, das passiert leider häufig, und irgendwann kann dieses Konflikt so stark werden, dass sie merken, dass sie das lösen möchten und dann je nachdem auch Hilfe dazu brauchen.
Wobei Kinder das ja wahrscheinlich erstmal gar nicht in Worte fassen können.
Nein, das sind dann bereits die Erwachsenen. Ja. Die Kinder können sich dagegen nicht wehren. Also die Grenze des Kindes ist noch nicht stark genug, wenn die Eltern quasi das Kind auffordern, einen Koffer mitzutragen, um sich dagegen wehren zu können.
Was heißt es, die Grenze des Kindes respektieren als Elternteil?
Ja, also Sie meinen, wie die Eltern das am besten machen können?
Ja, und vielleicht wie sie auch erstmal überhaupt abspüren können. Ich denke, die fühlen sich ihren Kindern natürlich auch sehr nah. Also wie können sie überhaupt erstmal diese Grenze wahrnehmen, die sie von dem Kind trennt?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Mein Bild so ist, dass wenn wir beim Gartenmetapher mal bleiben, dass der Gartenzaun des Kindes noch ganz tief ist. Und der muss auch tief sein, weil das Kind im eigenen Raum noch gar nichts machen kann. Das Kind weiß noch nicht, wie man den Rasen mäht oder Blumen pflanzt. Und das bedeutet, das Kind braucht diese Hilfe der Eltern. Und die Eltern werden, ohne groß nachzudenken, in diesen Innenraum des Kindes hineingehen, um das Kind helfen zu können. Und die Grenze existiert zwar schon, aber der Zaun ist noch so tief, dass die Eltern eigentlich ohne gedanklich oder ohne sich da bewusst darüber zu sein, in diese Innenwelt hineingehen. Wenn das Kind jetzt älter wird und, sagen wir, das Glück hat, dass diesen Zaun mitwächst, dann kommt natürlich schon irgendwann der Zeitpunkt, wo die Eltern sich realisieren, da gibt es jetzt eine Grenze, und wenn ich darüber will, dann muss ich mich schon anstrengen oder dann muss ich anklopfen. Und in diesem Moment ist dann klarer, dass das Kind eine Grenze hat, und wir sehen das bei Kindern bereits im Alter von 2, dass sie beginnen, Nein zu sagen. Das wäre eigentlich einen deutlichen Hinweis des Kindes, den Eltern gegenüber: Ich habe eine Grenze und bitte achte sie.
Wir nehmen uns jetzt erstmal die Zeit für eine erste musikalische Atempause. Klaus Blaser, Sie haben dafür ein Stück aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach vorgeschlagen. Warum das wohltemperierte Klavier für unser Gespräch?
Ja, also Klaviermusik liebe ich, spiele selber laienhaft Klavier. Und die Musik von Bach, die Klaviermusik von Bach hat für mich so etwas Göttliches.
Gut, wir hören jetzt Präludium und Fuge in C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Es spielt für uns Andras Schiff. Präludium und Fuge in C-Dur von Johann Sebastian Bach. Andras Schiff hat für uns gespielt. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Schweizer Psychotherapeuten und Autor Klaus Blaser. Gastgeberin ist Regina Oehler. Erstmal den Facharzt gemacht für Innere Medizin, haben sich auf Rheumatologie spezialisiert. Wieso haben Sie sich dann entschlossen, auch noch den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zu machen?
Ja, also ich war, denke ich, so 17 Jahre alt, als ich Freud und C.G. Jung gelesen habe und dort schon diese Begeisterung spürte.
Bei Ihnen die Begeisterung?
Bei mir, ja. Und dann ging mein Weg zuerst Richtung Rheumatologie, und anschließend habe ich dann ein Sabbatical Year gemacht und gemerkt, dass mein Weg jetzt doch weitergeht, wieder so in der Psychiatrie und Psychotherapie, und habe dann dieses Interesse wieder aufgenommen.
Sie sagen ja, Sie spüren, Sie sind sozusagen in zwei Kulturen zu Hause, in der holländischen Offenheit und in dem schweizerischen Wunsch nach Abgrenzung. Spüren Sie das beides auch so in sich?
Ja, das denke ich schon, ja. Ja, ich denke, dass die Holländer eher bereit sind, das Fenster zu öffnen, In Holland ist es so, dass die Fenster nach außen auch, wenn man sie öffnet, nach außen aufgehen. In der Schweiz gehen sie nach innen auf. Das ist so ein schönes Bild, wie das auch in der Architektur sichtbar wird. Und ich habe auch diese schweizerische Abgrenzungswunsch so jetzt in den letzten Jahren empfunden, dass die Schweiz, dass man bei den Schweizer auch mehr Achtsamkeit findet. Also so, dass bei sich sein äußert sich nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf der eigenen persönlichen Ebene. Und dass die Schweizer dadurch eher mehr bei sich sind als die Holländer, die mehr draußen sind. Und das sind beides Qualitäten, denke ich, die unterschiedlich sind, aber die sich gegenseitig befruchten. Sagen wir so.
Also das ist, hat durchaus auch Vorteile, wenn das Fenster nach innen aufgeht.
Ja, das denke ich schon, ja.
Wie kommt es denn, dass das Thema Grenzen für Sie so lebensbestimmend und auch für Ihre Arbeit so bestimmend geworden ist?
Ja, als ich dann mich wieder mit der Psychiatrie und Psychotherapie auseinandersetzte, wurde ich zum zweiten Mal kam ich mit Freud in Kontakt oder intensiv in Kontakt und stoß da natürlich auf die Übertragung und Gegenübertragung. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn eine Übertragung stattfindet, zum Beispiel zwischen Therapeut und Patienten, da muss es ja irgendwie einen Austausch geben.
Also wenn der Patient seine Gefühle unbewusst, seine Erfahrungen mit anderen Beziehungen unbewusst auf den Therapeuten überträgt zum Beispiel.
Genau.
Und umgekehrt.
Genau. Dann, das heißt dann, dass es einen Austausch gibt zwischen zwei Menschen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn es einen Austausch gibt, dann muss es ja vom einen Ort zum anderen Ort gehen. Und diesen Ort zeigte sich dann als die Innenwelt oder diesen intrapersonalen Raum. Das war so die erste Frage. Und die zweite Frage, die mich dann zunehmend interessierte, war, was wird denn überhaupt ausgetauscht? Und das sieht man in der Psychoanalyse, wird das schon angedeutet, aber sagen wir nicht so untersucht, spezifisch. Und ich habe dann in meiner täglichen Arbeit gemerkt, also primär mal Gefühle, das wissen wir natürlich, aber dass nicht nur Gefühle ausgetauscht werden, sondern auch Bilder, zum Beispiel Bilder, die wir von den Eltern bekommen, wie eine Beziehung aussehen soll, eine Freundschaft aussehen soll, einen Arbeitsplatz aussehen soll. Das sind alles Bilder, die wir austauschen. Es werden Erfahrungen ausgetauscht, es werden Ansichten ausgetauscht. Ansichten und Bilder kann man nicht immer genau trennen voneinander. Und zum Schluss kam ich dann auch so dazu, was wir vorher besprochen haben, dass auch Verantwortung und Aufgaben ausgetauscht werden. Und dabei, bei diesem Anspiel, spielt die Grenze eine wesentliche Rolle, weil die Grenze bestimmt ja, was mein Gefühl ist, also wo der Austausch eigentlich beginnt. Also die Grenze ist eigentlich der Austauschort, wo zwischen Innen- und Außenwelt ausgetauscht wird.
Und je nachdem, wie die Grenze aussieht, ist der Austausch mehr oder weniger intensiv oder mehr oder weniger ein- oder zweiseitig?
Genau, also die Grenze, eine wichtige Funktion ist die Filterfunktion, dass die Grenze oder dass wir mit der Grenze bestimmen können, ob wir Belastendes, Hemmendes draußen lassen möchten oder Ernährendes, Kraftvolles aufnehmen möchten. So, das wäre die Richtung von außen nach innen und umgekehrt können wir das natürlich auch. Also dass wir Belastendes Eigenes bei uns behalten, eben nicht austauschen und Kraftvolles weitergeben.
Sie sagen, Klaus Blaser, es gibt Familien- und sogar kulturgeprägte Grenzformen. Heißt es zum Beispiel dann auch, dass Schweizer andere Austauschformen pflegen als Niederländer? Würden Sie da so weit gehen?
Ja, also es geht noch einen Schritt weiter. Also wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit in unserer Innenwelt aufhalten, dann würde so Wohlbefinden oder wenn man sogar wie psychische Gesundheit bedeuten, dass ich mich in meiner Innenwelt frei bewegen kann und mich da wohlfühle und geborgen oder sicher fühle. Und der andere Teil ist aber auch, dass ich diesen Raum verlassen kann. Und diese Flexibilität von innen nach außen gehen, also mit der Aufmerksamkeit die Gefühlswelt verlassen und in öffentlichen Raum zu gehen, diese Flexibilität ist bei Schweizer und Holländer unterschiedlich. Ich denke, für die Holländer ist es einfacher, den eigenen Raum zu verlassen und nach außen zu gehen, vielleicht sogar zu schnell, also dass sie sich vielleicht auch verführen lassen, den Raum zu verlassen. Und die Schweizer, die bleiben vielleicht eher etwas länger bei sich und warten mal ab und gehen dann vielleicht etwas später auch nach außen oder öffnen sich.
Mir schwebt natürlich schon auch diese aktuelle Debatte im Kopf, die wir auch in Deutschland führen. Also wie viel Islam darf bei uns sichtbar sein? Wie stark müssen wir unsere eigenen kulturellen Wurzeln zeigen? Für mich ist es auch eine Grenzfrage. Wie arrangieren sich Menschen mit verschiedenen Hintergründen, wenn sie auf engem Raum zusammenleben? Wie zeigen sie ihre Grenzen oder wie öffnen sie sich?
Ja, also ich denke, dass viele Dynamiken, die wir bei den individuellen, bei den menschlichen Grenzen sehen, die sind zum Teil übertragbar auf politische Systeme und umgekehrt auch. Also wenn man die Zeitung liest, dann liest man eigentlich dauernd über, was da im Grenzgebiet sich abspielt. Und diesen Schritt, also auf dieser Ebene, getraue ich mich noch nicht zu begeben. Also ich reduziere meine Grenzarbeit auf uns Menschen als Individuum.
Und da ging mir, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, zum Beispiel eine Frage durch den Kopf, so eine Grenzverletzung vielleicht auch, die wir alltäglich erleben. Was machen wir zum Beispiel, wenn uns jemand erzählt, was jetzt dem Nachbarn Schreckliches passiert ist oder was dieses Kind jetzt für eine schreckliche Krankheit hat? Wir werden ja eigentlich ständig überschüttet mit Leid, mit Geschichten von anderen Menschen, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, das will ich eigentlich gar nicht hören jetzt.
Ja. Ich denke, dass wenn man respektvoll mit den Grenzen des Mitmenschen versucht umzugehen, dann müsste man eigentlich dem anderen zuerst fragen, darf ich dir erzählen von unserem Nachbarn, der etwas Schlimmes erlebt hat zum Beispiel. Und wenn man dann sagt, ja, das ist okay, dann gibt man dem anderen Erlaubnis, mit diesem schwierigen Bild in unseren Raum zu kommen. Aber das stimmt, ich denke, man sollte sehr zurückhaltend sein mit solchen Geschichten, auch mit Meinungen, dass man eigentlich zuerst dem anderen fragen sollte, so aus Respekt, aus Achtung vor seiner Grenze, darf ich dir das erzählen?
Belastend ist dann aber so eine Erzählung.
Ja, das stimmt.
Also es hat auch dann auch was von Mittragen zu tun, dass ich dann jetzt eben auch weiß, was den anderen bedrückt und auch dieses Gefühl in mir spüre und es auch gut nachvollziehen kann und er mir leid tut und der Mensch, von dem er erzählt hat, mir leid tut, ein Stück Last übernimmt man dann doch? Oder würden Sie es in Ihrer Sprache nicht so sagen?
Ja, ich würde vielleicht das Wort Last nicht sagen, aber schon, dass etwas in meine Innenwelt hineingekommen ist, was mir nicht gut tut und was ich als unangenehm empfinde. Und ich denke so im umgekehrten Sinn, dass wenn jemand das macht, dass er dann sich entschuldigen könnte. So, es tut mir leid, dass ich dir jetzt eigentlich ungefragt diese Geschichte erzählt habe. Und gerade auch so zwischen Eltern und Kindern, denke ich, ist es sehr wichtig, dass Eltern sich immer die Frage stellen, habe ich jetzt etwas Belastendes beim Kind hinterlassen, etwas, was dem Kind nicht gut tut? Und wenn ja, wenn er das Gefühl hat, sich dann beim Kind entschuldigt dafür. Und dann nimmt es quasi wieder aus dem Raum zurück.
Heißt es nicht, dass man dadurch das Kind wieder zum Elternteil macht, indem man sich entschuldigt und das Kind dann da irgendwie wieder...
Nein, ich denke, das Kind fühlt sich dann als Kind geachtet und merkt, die Eltern realisieren sich, dass das mir nicht gut tut. Ja, und das wäre auch eine Verstärkung der Grenze des Kindes.
Mhm. Achtsamkeit ist überhaupt ein Wort, das für Sie sehr wichtig ist, Klaus Blaser. Sie sagen ja, dass das Bewusstsein für Grenzen zu Achtsamkeit führt.
Ja. Also meine Erfahrung ist, dass wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit in diesem Innenraum sind, also verbunden sind mit den eigenen Gefühlen, dass das eine Form von Achtsamkeit ist. Und dabei könnte man zwei Achtsamkeitsformen unterscheiden, dass ich von innen nach innen schaue, also dass ich mich mit meinen Gefühlen verbinde und diese leiblich wahrnehme, oder dass ich von innen nach außen schaue, also achtsam in die Welt hinaus schaue und dann auch gleichzeitig mit meinem Körper und meinem Leib verbunden bin.
Und das steht für Sie aber auch in enger Verbindung damit, dass ich dann auch die anderen Menschen um mich herum achte und wir die anderen eben auch wahrnehmen. Das fand ich auch eine spannende Passage in Ihrem Buch, So bin ich und du bist anders, wie Sie erzählen zum Beispiel von einem Vater, der schwere Kriegserlebnisse hatte und der dann sein Kind nicht wirklich beachtet und geachtet hat dadurch.
Jawohl, ja. Wenn jemand etwas Schwieriges erlebt hat, dann oder etwas ganz Schlimmes erlebt hat, dann kann es sein, dass er dadurch seinen eigenen Raum verlässt, also dass er nicht mehr, dass er sich nicht getraut, dass es zu schmerzhaft ist, mit seinen Erfahrungen und Gefühlen Kontakt aufzunehmen. Das heißt dann, dass er mit seiner Aufmerksamkeit außerhalb seiner Innenwelt ist und dann in diesem zwischenmenschlichen Raum begibt und von dort aus ist die Wahrnehmung des Gegenübers anders. Das ist dann mehr so eine rationale, logische, objektive, nüchterne Wahrnehmung und dann nimmt man das Gegenüber auf eine andere Art und Weise wahr und eben nicht auf diese achtsame, gefühlsreiche Weise.
Und das heißt denn, wenn das Gegenüber das eigene Kind ist, dann spürt das Kind wenig Gefühle von seinen Eltern, oder?
Nein, es spürt dann, dass der Vater irgendwie nicht bei sich ist, also so ein bisschen abwesend sein könnte. Also dass er nicht mit seinen Gefühlen in Verbindung ist, das nimmt das Kind wahr.
Es gibt ja jetzt gerade wieder viele Forschungen und viele Bücher zu den Folgen von Traumata und auch von den Folgen der Kriegserfahrungen von Kriegskindern in Deutschland und den Kindern dieser Kriegskinder. Ja. Und da ist es ja genau das, dass sie ihre Eltern eigentlich als so auf eine merkwürdige Art unbeteiligt oft erlebt haben. Denken Sie, das hat damit was zu tun?
Genau, das denke ich ja. Dass es den Eltern nicht gelungen ist oder häufig nicht gelungen ist, bei sich zu sein, weil in diesen Innenwelt diese schmerzhaften Erfahrungen quasi sichtbar sind und das fast nicht aushaltbar ist.
Und was haben die Kinder da an Möglichkeiten, darauf zu reagieren, auch als Erwachsene, ihren Eltern gegenüber mit Erfahrungen?
Ja, also fürs Kind denke ich, also die zweite Generation Kinder, ich denke, das kann auf zwei Ebenen spielt das eine Rolle. Die eine ist, dass es möglicherweise den Eltern nicht gelingt, ihre Erfahrungen bei sich zu behalten. Also dass eigene Bilder, eigene Gefühle, eigene Erfahrungen in diesen Raum des Kindes unbewusst hineinkommen und dann dort genauso unerträglich sind wie für die Eltern, also auch wenn es nicht die eigenen Bilder sind. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, dass Traumata häufig zu Grenzverletzungen oder Grenzzerstörungen führen können. Und das bedeutet, dass wenn man davon ausgeht, dass wir die Grenze des Gegenübers wahrnehmen können, dass die Kinder auch diese verletzte Grenze der Eltern wahrnehmen und das als normal ansehen. Und Kinder oder wir Menschen, wir neigen dazu, es ist normal, dass wir andere imitieren. Und das bedeutet, dass es, das ist so meine Erfahrung, dass die Grenze des Kindes ähnlich ist wie die Grenze der Eltern. Und das würde bedeuten, dass das Kind quasi ein Grenzbild oder eine Grenze entwickelt, die eigentlich zu einem traumatisierten Menschen passt und nicht zu einem gesunden.
Und es hieße dann, es wäre in der Therapie dann für so einen Kriegsenkel eine Aufgabe, so eine richtig gute Grenze für den eigenen Innenraum zu entwickeln, würden
ganz
Sie
genau,
sagen?
Ganz genau, ja. Erstens mal dieses Bewusstsein, dass es selber eine Grenze hat, die möglicherweise ähnlich aussieht wie die traumatisierte Grenze der Eltern.
Also nochmal kurz gefasst?
Zum Beispiel, dass es durchlässiger ist, dass sie nicht schutzgebend ist, dass die Filterfunktion nicht voll funktioniert, dass je nachdem, dass es Unklarheiten gibt, dass es Bereiche gibt, wo gar nicht klar ist, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir. Das sind alles Folgen. Und eine Folge wäre auch, dass das Kind sieht, die Eltern, die befinden sich ja selten oder nie im eigenen Raum und auch das übernimmt. Also auch nicht sieht, wie gut und heilsam es ist, mit seiner Aufmerksamkeit in die eigene Innenwelt sich aufhalten zu dürfen.
Also bei sich zu sein.
Genau, ja.
Wir machen jetzt wieder eine musikalische Zäsur und diesmal mit Musik von Fritz Kreisler. Was verbinden Sie mit diesem Komponisten, Klaus Blaser?
Ja, vor allem das Stück, das ist Klavier und Geige und es ist ein sehr fröhliches, energievolles, kraftvolles, bodenständiges Stück, so würde ich das zusammenfassen.
Wir hören jetzt aus dem Präludium und Allegro von Fritz Kreisler das Präludium und zwar mit Joshua Bell, begleitet von Paul Coker am Piano. Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute ein Grenzzieher, der Basler Mediziner, Psychotherapeut und Autor Dr. Klaus Blaser. Gastgeberin ist Regina Oehler. Klaus Blaser, Sie sind selber Arzt. Viele Menschen beschweren sich heute, dass Ärzten das Einfühlungsvermögen fehlen würde oder dass sie sich keine Zeit nehmen fürs Einfühlen. Sie sagen aber, dass Ärzte aufpassen müssen, dass sie nicht die Last ihrer Patienten mittragen, dass also auch Ärzte aufpassen müssen, dass sie nicht zu viel Last tragen.
Ja, ich meine damit nicht nur die psychotherapeutischen Ärzte, sondern auch die somatisch, obwohl es dort einen Unterschied gibt. Ich denke, die somatischen Ärzte, die sind mit der Aufmerksamkeit mehr so außerhalb diesen diese eigene Gefühlswelt, weil sie ganz logisch forschen müssen, untersuchen müssen, Daten kombinieren, Röntgenbilder anschauen, und dort kann dann manchmal so diese Empathie ein bisschen verloren gehen. Und umgekehrt erhöht das das Risiko auch, dass sie Sachen aufnehmen, die ihnen nicht gut tut. Also in beide Richtungen, so dass der Patient das wahrnimmt, dass der Arzt jetzt so all diese viele Daten versucht zu kombinieren und dort die richtige Schlussfolgerung ziehen zu können. Und andererseits wird er natürlich mit sehr viel Leid konfrontiert und muss sich davor auch schützen.
Und wie schützt man sich davor?
Ja, also ich in der Psychotherapie, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, dass ich versuche, bei mir zu bleiben. Also dass ich während einer Sitzung gesammelt bin und dadurch auch nicht die Gefahr besteht, dass ich im Raum des Gegenübers eintrete. Also der Patient, der spürt das, dass ich bei mir bleibe und quasi ungefährlich bin dadurch, weil ja, ich nehme von meinem Raum aus das Gegenüber wahr. Und dort bin ich dann auch, kann ich dann auch die Filterfunktion steuern und merke dann so, nein, das muss ich jetzt so wie bewusster beim Gegenüber lassen, und nein, das kann ich jetzt gut mit offenem Fenster anschauen.
Und dazu passt vielleicht ja auch ein Satz aus Ihrem Buch, der auch ziemlich überraschend klingt. Sie sagen, wenn wir uns stark fühlen, werden wir gleichzeitig verletzlicher.
Ja, das ist vielleicht nochmal mit dem Bild von diesem Kind gut zu sehen. Also wenn das Kind meint, ich kann das, ich kann diesen Koffer, ich bin so stark, ich bin so kräftig, ich kann diesen Koffer meiner Mutter tragen, dann entsteht das Risiko, dass es eben diesen Koffer dann auch tatsächlich übernimmt und dann eigentlich erst im Nachhinein merkt, dass es überfordert ist.
Ja. Und oder Sie erzählen auch von einem Psychotherapeuten, der gut ausgeruht aus dem Urlaub kommt,
genau.
Und da erstmal denkt, ja, ich schaffe heute alles.
Genau, der denkt so, jetzt beginne ich mit voller Energie und öffne alle Fenster und merkt dann zu spät, dass es vielleicht gut gewesen wäre, in bestimmten Situationen ein kleineres Fenster zu öffnen, anstatt die Terrassentür.
Es ist schwierig, da wahrscheinlich so ein Gespür dafür zu bekommen, welches Fenster man öffnen sollte, Terrassentüre
Aha, okay.
oder kleines Fenster.
Ja.
Kann ja vielleicht auch verletzend sein, wenn jemand kommt, würde ich machen so ein kleines Fenster auf, oder?
Nein, ich denke nicht. Ich denke, wichtig für das Gegenüber ist, dass er merkt, dass er wahrgenommen wird. Und ob ich das jetzt durch ein kleines Fenster oder durch ein größeres Fenster mache, das ist, denke ich, zweitrangig. Wichtig ist, dass er sieht, er wird wahrgenommen.
Ja, jetzt gibt es Menschen, die eine Menge mit sich rumtragen, wo Sie, Klaus Blaser, sagen würden, das waren nicht Ihre Probleme, die Sie belasten. Und Sie beschreiben Rituale, wie solche belastenden Probleme, aber auch eine Verantwortung vielleicht, die man auf sich genommen hat, die eigentlich nicht zu einem gehört, wie man die wieder loswerden kann.
Mhm. Ja, loswerden, ich würde es anders formulieren, ich würde sagen zurückgeben. Loswerden ist so, dann bin ich das endlich los, das stimmt primär mal. Und es gibt viele Leute, die das so wünschen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man das so wie versucht, respektvoll zurückzugeben, dass es dann eher gelingt und dass es dann für beide stimmt auch. Also dass der andere das eher zurücknehmen kann, wenn er merkt, der andere respektiert das jetzt, dass das mir gehört und okay, das ist eigentlich in Ordnung, dass es jetzt wieder zu mir zurückkommt.
Können Sie da ein Beispiel erzählen?
Ja, also der Wunsch ist ja viele, dass Eltern dazu fähig sind, und das sind sie zum Glück auch häufig, und das wäre dann so wie eine Versöhnung, die dann stattfindet. Also dass man merkt, dass zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater im hohen Alter sich entschuldigt für etwas, also selber etwas zurücknimmt. Das wäre dann so ein Moment, wo das Belastende wieder dorthin geht oder gehen darf, wo es eigentlich, von wo es herkommt.
Oder ein Beispiel aus Ihrer Praxis, wie jemand was zurückgibt, den Eltern zum Beispiel?
Ja, das kann man in der Imagination machen. Man kann sich das so vorstellen. Man kann das auch mit einem Ritual machen. Zum Beispiel, dass man all das, was man denkt, was man für die Eltern mitgetragen hat, dass man das aufschreibt so, und dann in einem Brief den Eltern zurückgibt, ohne den Brief abzuschicken. Das wäre zum Beispiel ein Ritual, wie man das machen kann. Und wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Also jetzt sagen wir neurobiologisch. Aber dass es den Leuten besser geht, dass diese Rückmeldung bekomme ich, und weiß ich auch aus eigener Erfahrung.
Ja, und dann gibt es Sachen, die kann man nicht so einfach zurückgeben. Und da empfehlen Sie einen Satz, sich selber zu sagen, ich trage meinen Schmerz mit Würde.
Ja, genau. Also das wäre ja dann den eigenen Schmerz. Also das wäre nicht etwas, was ich zurückgeben muss oder was von jemand anderem gehört. Das gehört mir selber. Und gerade wenn wir etwas Schwieriges, Schmerzhaftes erlebt haben, dann in diesem Bild, in diesem dreidimensionalen Bild, hat das ja in unserer Innenwelt einen Platz. Und wenn ich sage, ich trage das mit Würde, dann bedeutet das eigentlich, ich akzeptiere voll, dass diese schmerzhafte Erfahrungen und Gefühle zu mir gehören. Und diese Anerkennung, dass es zu mir gehört, ist eigentlich wie ein Ganzwerden, also wie eine Heilung eigentlich. Das kann einen Heilungsprozess einleiten.
Ja, Sie sagen, daraus kann man richtig Energie und Lebenskraft entwickeln.
Genau, weil etwas Eigenes wieder dazu gehören darf.
Aber dieses Eigene ist der Schmerz.
Genau. Also dass man anerkennt, dass wir in unserer Vergangenheit Schmerz erlebt haben und dass das Anerkennen, dass das ein Teil unseres Lebens ist, kraftvoller ist als der Versuch, das zu verdrängen.
Das ist wieder die Regel eigentlich, die sich so durchzieht durch Ihre Überlegung, dass wir erstmal den Mut haben müssen, genau hinzuschauen.
Genau, ja. Und das wäre ja auch so die Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet ja, so auf eine leibliche Ebene versuchen hinzuschauen.
Ja, also in sich hineinspüren.
Genau, hineinspüren und schauen, was gibt es dort, was ist da. Und dass man dann schöne Sachen sieht und weniger schöne Sachen, dass man das anerkennt und, wie ich am Anfang gesagt habe, ermöglicht uns das auch, den Garten zu gestalten. Also etwas, ein anderen, einen besseren Platz zu geben. Und das gelingt mir erst, wenn ich hinschaue.
Also es wäre wirklich so eine Kultur des Hinschauens.
Ja, das stimmt. Ja.
Und des Gärtnerns. Und Gärtner, das heißt ja dann irgendwie auch geduldig mit sich sein, also sich Zeit geben.
Ja. Also das eine ist so, man sieht das zum Beispiel beim Trauer, also wenn jemand einen geliebten Mitmenschen verloren hat, dann steht die Trauer so mitten im Garten, so ganz zentral, und das ist ja auch richtig. Und der Trauerprozess würde bedeuten, in diesem Bild, dass diesen Schmerz, dieses Gefühl und all diese Bilder, die dazugehören, im Raum, im Garten einen besseren Platz bekommt. Also nicht mehr so in der Mitte, sondern dass man denen einen schönen, liebevollen Platz geben kann. Das wäre so. Und diesen Prozess kann man nicht forcieren, das dauert dann 1 oder 2 Jahre. Es gibt auch Menschen, die machen das nicht, die lassen das dort in der Mitte stehen und die werden dann täglich über viele Jahre mit diesem Schmerz konfrontiert.
Wir haben jetzt über traurige, über schwere Erfahrungen gesprochen, über weite Strecken. Natürlich, sagen Sie, haben wir in unserem Innenraum, um in Ihrem Bild zu bleiben, Klaus Blaser, auch Sachen von anderen Menschen, die deponiert haben, die schön sind, die Geschenke sind.
Genau, ja. Ja, also man kann sich eben auch vorstellen, dass unsere Mitmenschen uns gerne Geschenke bringen, geben, und dass, wenn man die dann, das hat genau die gleiche Wirkung, wenn man die dann auch würdigt, also wenn man, sagen wir, einen wunderschönen Blumenstrauch im Garten anschaut und dann diese Schönheit sich bewusst wird, gibt das sehr viel Kraft. Also das Anschauen eines Geschenken und auch die Dankbarkeit dafür macht das Geschenk kraftvoller.
Und Geschenke kann man ja in einer anderen Form vielleicht auch durchaus weiterschenken.
Ja.
Und vielleicht gehen wir ganz zum Schluss doch mal dahin, Sie sagen, helfen macht Freude. Nochmal auf diesen Unterschied, also Sie sagen, mittragen macht die anderen kleiner und tut einem selber nicht gut, aber was ist das Wesen des Helfens?
Dass man dem anderen vom eigenen Reichtum, also das wäre jetzt beim Schenken, dass ich dem anderen von meinem eigenen Reichtum schenken kann. Und ich kann auch verschiedene Arten schenken, jetzt auch mit diesem Bild vom Garten. Ich könnte einen Aprikosenbaum haben und meine Mitmenschen Aprikosen schenken. Das gibt mir Kraft, ich schenke gern. Und der andere hat Freude an diesen Geschenken. Und umgekehrt kann ich aber auch jemanden in meine Innenwelt einladen und zum Beispiel bei mir als Gast verwöhnen. Dann schenke ich dieser Person auch etwas von mir. Und das wäre so das Positive. Und das darf er dann mitnehmen.
Gut, wenn er es will.
Natürlich, wenn er merkt, dass das ihm gut tut.
Ja, und wir lassen uns gleich ganz zum Schluss unserer Sendung noch von Keith Jarrett beschenken. Wir werden nämlich gleich noch hineinhören in sein legendäres Köln-Konzert. Vorher Ihnen, Klaus Blaser, herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren zu diesem Doppelkopfgespräch. Und ich sage noch einmal die genauen Angaben zu Ihrem Buch, über das wir jetzt immer wieder geredet haben. Der Titel ist »So bin ich und du bist anders. Achtsam Grenzen setzen in der Partnerschaft«. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Das letzte Wort hat jetzt Keith Jarrett. Vorher verabschiedet sich als Gastgeberin Regina Oehler.